Menschenbilder. Ich sehe in allem immer auch die guten Seiten. Die Grafikerin Rosi Grieder-Bednarik.
Der Garten war, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, mit Brennnesseln, die größer waren als ich. Ich habe nicht die Grenzen gesehen. Es waren da 40 Zwetschgenbäume. Da haben wir einen Großteil haben wir dann umgeschnitten, Ringlotten. Die alten Obstbäume, die haben wir natürlich stehen lassen. Aber es sind ja jetzt sehr viele alte Bäume hier, die irrsinnig gern behalten, weil es sind Spechte da und viele Vögel, die halt da drinnen in den Bäumen wohnen. Und jetzt kommen wir dann zu meinem Lieblingsbaum. Daneben steht ein Ringlottenbaum, grüne Kricheln. Und wie ich dann im August dahergekommen bin, sind da die Früchte unten gelegen und die waren Pixies und die haben mir so gut geschmeckt. Und da habe ich mir gedacht, das Haus, den Garten kaufe ich. Und da ist der Baum, der berühmte. Der ist ein riesengroßer Apfelbaum gewesen, man sieht es hier am Stamm. Und er war mehr breit als hoch. Und zuerst ist die Hälfte abgebrochen, dann nur ein Viertel, dann ist nur mehr das Viertel gestanden mit dem Stamm. Und der hat sich mit der Weide so zusammengelegt, wie ein altes Ehepaar, haben sie die gegenseitig gestützt. Dann ist diese Weide von Ameisen unten angefressen worden und ist umgestürzt. Daraufhin ist der noch ein Jahr oder zwei gestanden und dann bei einem Gewitter hat es ihn abgebrochen. Und da sieht man jetzt, der hängt nur mehr an einem ganz schmalen Rindenstück. Das sieht man da. Also gerade so zwei Handbreit. Und dann hat er begonnen wieder auszutreiben. Und ich habe gedacht, der ist kaputt, der wird nichts mehr. Im nächsten Jahr hat er voll geblüht, wie ein Brautbouquet war das. Und leider, jetzt die Blüten sind schon vorbei, weil man sieht, das sind also große, schöne, weiße Blüten. Rosa natürlich zuerst und er hat schöne, große Boskop-Äpfel. Die kann ich jetzt hier unten ernten, ich muss nicht einmal mehr auf den Baum hinauf. Das ist für mich ganz typisch, das Umbrechen, das Schicksalsschläge ertragen und dann wieder aufstehen und sich aufrichten und weiter blühen und weiterleben. Und der Baum ist für mich deswegen so besonders. Da liegt er am Boden, aber sogar da kommen wieder dicke Äste raus. Ich weiß nicht, wo der die Kraft hernimmt.
Ein Apfelbaum als Metapher für das Leben. Auf dem Weg zurück zum Haus zeigt Rosi Grieder-Bednarik noch einen ihrer liebsten Bäume her, einen Nussbaum. Dieser sei aus einem Kern aufgegangen, sagt sie, den sie eingesetzt habe, und der Kern, der war vom alten Baum, der früher hier stand. Rosi Grieder-Bednariks Garten ist weitläufig und ungezähmt. Er ist ein Lebensraum für viele Tiere. Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, war er mit Brennnesseln zugewachsen. Brennnesseln, die höher waren als ich. Ich habe die Grenzen nicht gesehen. Und auch eine andere Grenze ist dort, wo das Weinviertel ins Waldviertel übergeht, ganz nah.
Mit der Familie haben wir einmal einen Ausflug gemacht ins Waldviertel und da sind wir auch zum ersten Mal nach Hardegg gekommen. Und da war diese Brücke, diese berühmte eiserne Brücke. Und das war schon sehr beeindruckend und erschreckend für mich, dass man das überhaupt stehen lässt. Also es war wie ein Mahnmal, wie die Berliner Mauer. Das war ungefähr für mich in der gleichen Qualität. Da waren die Bretter weggenommen und dann war die Flussmitte ist einfach die Grenze. Ab der Mitte war sie rostig drüben und herüben war sie grün gestrichen bei uns. Und dieser eiserne Vorhang war für mich immer etwas sehr Erschreckendes und Unglaubliches, weil ich Grenzen überhaupt, ich finde Grenzen sind unnötig. Es fängt schon mit dem Gartenzaun an. Also Grenzen sind nur trennend und können aber natürlich, wenn man es jetzt überlegt, auch verbindend sein. Und wie das dann aufgegangen ist, habe ich mir gedacht, ich will eigentlich Kontakte dorthin aufbauen, weil meine Vorfahren stammen auch aus der Tschechoslowakei. Ich kann leider nicht Tschechisch, das ist eine schwierige Sprache. Ich habe es versucht, einmal mir einige Wörter zu merken, aber das geht über Dekui und Dobrý den nicht weiter hinaus. Aber ich habe Freunde dort und in der Malgruppe kommen, welche, die mit uns malen. Wir haben auch schon Exkursionen hingemacht. Zum Beispiel ist sehr interessant in Schaffa, gleich über der Grenze von Riegersburg hinüber, einen jüdischen Friedhof. Das ist für uns ein sehr wichtiger und schöner Platz zum Malen. Da gibt es schöne Stimmungen und sehr viele Teiche. Die haben so viele Karpfenteiche und Fischteiche gehabt drüben. Die Landschaft ist für mich dort besonders bewegend oft, weil die mich wieder an meine Kindheit erinnert. Damals waren im Waldviertel und im Weinviertel die Dörfer noch so, wie sie jetzt noch in Tschechien sind. Die hatten keine Riesenfenster und Balkone à la Tirol oder irgendwelche Säulen à la Griechenland außen, sondern die waren die alten Bauerndörfer, die Straßendörfer mit Vorgärten und irrsinnig schöne Alleen mit blühenden Bäumen und nicht bei uns alle Alleebäume weg, weil das, da kann man sich da stessen. Das ist bei uns so gewesen, nicht? Und sie hatten auch weniger Material, also nicht so gutes Material, um das alles herzurichten. Es hat einfach viel länger gedauert. Und sie haben gelernt aus den Fehlern der Österreicher. Das sieht man jetzt, wenn man hinüberfährt. Denn die Dörfer und auch die Städte sind so wunderbar hergerichtet und renoviert. Und die Plätze innen in den Städten, Slavonice oder so, die sind alle autofrei. Das ist bei uns in Retz, fahren immer noch die Autos am Hauptplatz. Ja. Dafür sind sehr viele Dörfer dort verödet, weil sie einfach die Leute abgesiedelt haben. Das habe ich alles erfahren, auch zum Teil über die Kinderprojekte, die ich organisiert habe, weil die waren die meisten grenzübergreifend. Wir haben also tschechische Kinder, österreichische Kinder zusammengebracht und haben mit den Schulen auch angeregt, dass die sich austauschen dann. Und die Sprache ist halt doch noch eine Barriere. Jetzt wird halt wieder nur mehr Englisch dort unterrichtet. Früher haben es doch noch mehr Deutsch gehabt, aber die deutschen Lehrer haben es dann alle entlassen, haben gesagt, das Englische ist jetzt wichtiger. Und die alten Leute können noch zum Teil Deutsch, also wie ich hergezogen bin vor allem und am Anfang, wie ich drüben war, habe ich noch gemerkt, dass viele Deutsch können, nicht alle wollten es sprechen, aber sie haben geholfen natürlich, wenn man dann gefragt hat und ja. Irgendwie fühle ich mich verwandt mit unseren Nachbarn und das liegt mir wirklich sehr viel daran, dass das noch stärker betont wird.
Rosi Grieder-Bednarik ist freischaffende Grafikerin. Sie kommt 1944 in Wien zur Welt und sie lebt seit über 45 Jahren in Pleissing bei Hardegg im nördlichen Weinviertel. Das Leben an der Grenze, das Überschreiten der Grenze, das sind Themen, die sich durch das Gespräch für diese Menschenbilder ziehen. Seit mehr als 20 Jahren leistet Rosi Grieder-Bednarik ehrenamtliche Arbeit in der Stadtgemeinde Hardegg. Sie startet Kulturprojekte auf beiden Seiten des Grenzflusses Thaya und sie treibt sie voran. Zum Beispiel spürte sie 2010 gemeinsam mit tschechischen und österreichischen Schulkindern den Sagen der Region nach. Der Sage vom Wassermann, der Feenkönigin oder der Teufelsmühle. Und die Kinder merkten, dass es an beiden Ufern dieselben Geschichten waren, die sich die Menschen erzählten.
Und ich habe dann hier in der Gemeinde, das war eben das, wo ich sage, dass alles seine zwei Seiten hat und auch traurige Ereignisse oder furchtbare oder unglückliche Sachen irgendwo eine schöne und eine gute Seite haben. Wenn mein Mann nicht weggegangen wäre, hätte ich all diese Sachen, die ich hier in der Gemeinde anschließend nach 2000 gemacht habe, hätte ich sicher nicht gemacht, denn wir hätten anders weitergelebt. Und ich habe halt diese ehrenamtliche Arbeit in der Gemeinde wichtig genommen und vor allem die Kultur, weil wir haben eine große Kultur in der Musik. Also es gibt die Grenzlandkapelle, die ist großartig, die einmal überhaupt die besten in ganz Österreich, da gibt es ja so Meisterschaften. Und die spielen symphonisch, die spielen klassische Sachen, die spielen ganz, ganz großartig. Also eine Riesenkapelle. Und der Jahresdurchschnitt ist, wenn man mal sagt, in den Dörfern sind alle alt. Das sind lauter junge Leute dabei. Die lernen schon in der Volksschule, da ist unser Kapellmeister schon und unterrichtet sie. Wenn sie dann studieren, kommen sie wieder zurück und üben da mit und das ist wirklich großartig. Aber von, also Malerei und bildende Kunst war da eigentlich nichts. Also habe ich begonnen, einfach einmal zu malen und die Gruppe zu bilden. Da haben wir einfach das gemacht und dann haben wir dieses Haus entdeckt in Hardegg, das ehemalige Rathaus. Das ist ein kleines gelbes Häuschen, denkmalgeschütztes Haus, aber drinnen sind nur lauter Gerätschaften von Angeln und von den Fischern. Und ich habe dann den Bürgermeister gefragt, ob wir da nicht was machen könnten. Und der damalige Bürgermeister sagt, na, was wollt ihr? Sag ich, na, eine kleine Galerie wollen wir machen. Ja, macht's nur, das ist in Ordnung. Und dann habe ich eingereicht, dass das gefördert wird, dass das hergerichtet wird. Und dann haben wir die Galerie gegründet. Und dann habe ich weiter so viele Kinderprojekte gemacht mit der Volksschule. Die Leute da in den Dörfern haben uns Fotografien gezeigt, also meinem Bruder, dem Herbert. Und haben gesagt, schau mal, das sind so alte Fotografien und interessierte das, Glasplatten auf den Dachböden, alte Bilder, wo sie selber oft nicht mehr gewusst haben, woher die sind. Und er hat die alle digitalisiert und hat sie dann den Leuten zurückgegeben und hat eine große Sammlung gemacht. Und wir haben das angeschaut und dann haben wir gesagt, die Kinder hier in den Dörfern, die wissen genau, wie im Fernsehen, wie es in Amerika ausschaut, die wissen, wie man heute was einkauft im Supermarkt, die wissen, wie die Bauern heute mit ihren Maschinen umgehen. Wir haben keine Ahnung, wie ihre Großeltern gelebt haben. Wir haben die Fotos gesehen, da sind die Leute mit Getreidegaben gestanden, die größer waren als sie, die haben Mandeln gemacht, die haben mit Ochsen gepflügt. Da haben wir die Fotos davon gehabt und da haben wir gesagt, jetzt machen wir ein Schulprojekt und haben also gefragt, die Lehrerin, Schuldirektorin, wir wollen den Kindern das in die Hand geben. Sie sollen ihre Großeltern fragen, wie sie gelebt haben. Und dasselbe haben wir dann versucht in Tschechien. Da war es noch nicht so einfach, aber wir haben dann Kontakte gefunden und das ist in Tschechien dann auch durchgezogen worden. Das Projekt ist 2 Jahre gegangen. Und wir haben Themen vorgegeben, also zum Beispiel der Verkehr oder die Schule oder den Schlosser, der Kraftfahrzeugwerkstatt gehabt hat. Der Vater war noch der Schmied. Und wie wir die Kinder durchgeführt haben, hat dann der Sohn in der alten Schmiede seines Vaters den Kindern gezeigt, wie man früher geschmiedet hat, nicht? Sie sind in den Kirchturm hinaufgestiegen und haben die Glocke bewundert, die Glocke, die irgendwo verschollen war, weil damals im Krieg wurden ja alle Glocken eingegossen. Und die hat dann der Pfarrer dann später einmal irgendwo gefunden, die ist nicht eingeschmolzen worden und die haben wir dann wieder da hängen gehabt.
Das Projekt hieß Leben im Dorf, Dorf erleben. Und das Buch, das Rosi Grieder-Bednarik dazu gestaltete, heißt Leben im Dorf, Dorfansichten. Und darin sind viele der historischen Fotografien abgedruckt. Nicht zuletzt wegen der langen Trennung durch den eisernen Vorhang kannten die Menschen aus den benachbarten Ländern einander kaum. Das musste auch die Grafikerin erfahren. Wie schauen die Tschechen eigentlich aus, wurde sie von Weinviertler Schulkindern gefragt. Heute ist die von ihr mitgegründete Galerie Kulturpunkt Hardegg fester Teil des kulturellen Lebens in der Region. Die kleinste Galerie in der kleinsten Stadt Österreichs veranstaltet jedes Jahr von Mai bis Oktober Ausstellungen und Vernissagen. Ein Miteinander über die Landesgrenze hinweg, das war und ist Rosi Grieder-Bednarik stets wichtig, hat doch auch ihre Familie weit zurückliegende Wurzeln in Tschechien. Ihr Vater, Karl Bednarik, war Schriftsteller und Maler mit sozialkritischem Engagement. Er gestaltete Radio- und Fernsehsendungen und er schrieb Bücher zu Literatur und bildender Kunst, zur Arbeitswelt der 1950er Jahre oder zum Bildungswesen. Rosi Grieder-Bednarik erzählt von ihrem Vater als einem höchst vielseitig interessierten Menschen. Ihre Mutter, Margarete Meisel, von der Rosi Grieder-Bednarik im Gespräch noch viel erzählen wird, stammte aus sogenannten besseren Verhältnissen als ihr Mann und ihre Familie sah daher die Ehe anfangs mit Missfallen. Sie war eine resolute Frau, immer unterstützend für die 5 Kinder. So erinnert sich die älteste Tochter Rosi an ihre Mutter. Die ersten Jahre nach Rosis Geburt 1944 lebte die Familie im Wildganshof, einem Gemeindebau im 3. Wiener Bezirk. Doch dann zog sie über die Donau in eine neu gebaute Künstlersiedlung nach Stadlau. Dort konnte der Vater eine Wohnung mit Atelier mieten. Und von dieser Zeit, vom Ende der 1940er Jahre, hat Rosi Grieder-Bednarik auch ihre ersten Erinnerungen an die Kindheit.
Als wir in Stadlau eingezogen bin, das war 1949, war Winter, es war viel Schnee. Ein Nachbarbub ist beim Tor gestanden und hat uns zugeschaut und wir sind halt dort hinein. Der Garten war noch klein und das Haus war natürlich für uns grandios, weil wir hatten ein eigenes Kinderzimmer, wir 4 Kinder halt in einem Zimmer. Im Atelier hat mein Vater gearbeitet und da ist auch eine Couch gestanden, auf der haben meine Eltern geschlafen, weil das Zimmer haben wir als Kinder halt gehabt. Und unten war ein Wohnzimmer, eine Küche, dann hat es einen Keller und einen Dachboden gegeben, aber die waren ja nicht so zu nützen, nur für die Kohlen, fürs Heizen oder oben halt für irgendwas zum Abstellen. In die Schule bin ich noch nicht im ersten Jahr gekommen, sondern erst im nächsten Jahr. Meine Mutter musste darum kämpfen, dass ich in die Volksschule, in den Normalen, nicht in die Sonderschule gehen musste, weil ich muss dazu sagen, ich habe einen Geburtsfehler gehabt, also keine ordentlichen Hüftgelenke. Meine Mutter ist auch im Krieg mit mir noch 44, 45 zu Fuß von Langenzersdorf in die Stadt gegangen, um meine Hüften anzuschauen und ich bin dann eingegipst worden und bis zur Volksschule hatte ich so Schienen am Bein und oder Gips oder so. Also es war ein bisschen kompliziert mit mir. Und die wollten mich halt in die Sonderschule geben. Meine Mutter hat gesagt, kommt nicht in Frage, im Herbst ist das eh weg, diese Schiene, und warum soll sie nicht in die normale Schule gehen? Wir waren völlig unbeaufsichtigt, wir konnten tagsüber, meine Mutter hat nicht, war ja nicht so, es hat ja keine Handys gegeben oder irgendwas, dass man uns kontrollieren hätte können. Wir sind einfach in der Früh weg und waren in den Straßen. Die Straßen in dieser Siedlung waren noch so 2 Reihen Platten und dazwischen Gras. Und wenn es geregnet hat, waren dort tiefe Gruben und da ist das Wasser gestanden und da haben wir im Gatsch gespielt und den ganzen Sommer sind wir barfuß gegangen. Und zum Stadlauer Strandbad zum Beispiel, das ist eine halbe Stunde zu Fuß gewesen, im Asphaltboden eingesunken, mit den Zehen haben wir Spuren gemacht und in der Kirschenallee haben wir uns die Kirschen runtergepflückt, trockenes Brot haben wir mitgenommen und auf den Pritschen dort haben wir das Brot getrocknet und die Kirschen habe ich dann so gegessen vor den Leuten, ohne die Kerne auszuspucken und die haben immer schon so geschaut und ganze Sackerl voll und wie ich fertig war mit dem Essen, habe ich immer die Kerne da rein rausgespuckt und wir haben also so Schmäh geführt, nicht? Und war sehr lustig. Das muss ich jetzt auch dazu sagen, diese Sommer waren endlos lang. Und als Kind erlebt man die Zeit so endlos lang. Und jetzt haben wir dann eben die Kinder so leid getan, 2 Jahre mit Pandemie und ohne ordentliche Schule. Wir haben ja die Ferien schon nicht ertragen, weil sie so lang war, weil man die Freunde nicht gesehen hat und weil man nicht in der Schule war. Und die haben das so lang durchgemacht. Und im Alter ist es genau umgekehrt. Da ist ein Monat so schnell vorbei, als wäre es nur eine Woche. So geht's mir halt jetzt. Ja, also dort ist es wirklich uns wunderbar gegangen, den Kindern, den Eltern weniger. Zum Beispiel war dort ein Kino in Stadlau, aber kein Konsum. Also weiter weg nur. Man musste zum Einkaufen wirklich weit gehen. In die Schule, dann in die Mittelschule bin ich zum 317er, der ist von Aspern gekommen, bin ich 20 Minuten gegangen, dann bin ich am Kranerplatz umgestiegen. Und in den 17er eingestiegen, das war so eine amerikanische, so ein Schaukelstraßenbahn, und bin dort ins Gymnasium gegangen. Und das war eigentlich sehr gut. Ich bin gern dorthin gegangen, das war Mädchenrealgymnasium, bin auch sitzen geblieben in der 6., weil ich einfach, der Mathematiker hat mir den 5er gegeben, weil er gesagt hat, ich bin zu faul, ich würde es ja können. Ich war in der Schule sehr schlimm. Ich habe das einzige Mädchen, glaube ich, mit einem 3er im Betragen dort. Ich wäre fast von der Schule geflogen. Ich war einfach frech, aber deswegen, weil ich sehr schüchtern war. Ich war der Klassenkasperl, weil ich schüchtern war. Ich habe das so überwunden. Ich habe die Lehrer karikiert mit Durchschlag und habe das verteilt und habe ihnen einfach, wie man so schön sagt, der Goschen angehängt. Ich habe mich zusammengerauft mit manchen, also meine Naturgeschichtsprofessorin, die mich zuerst wirklich bös geprüft hat. Und zum Schluss hat sie mich geliebt und auch meine Zeichenprofessorin natürlich. Ich habe eine gehabt, meine Lateinprofessorin, die war überhaupt großartig. Die hat mit uns, wenn es nicht gepasst hat, war ja das Latein wurscht, hat sie mit uns über Psychologie und über Philosophie und über Geschichte und über alles geredet, was halt so junge Menschen interessiert. In Philosophie, das hat mich nicht so interessiert, was der Lehrer da erzählt hat. Da hat man nur ein Jahr Philosophie gehabt. Der hat mir dann nach der Matura gesagt, ja, er hat mir immer den Einser gegeben. Er hat sich gedacht, ich bin so aufmerksam und das interessiert mich so sehr, weil ich habe immer so gescheit reingeschaut. Dabei habe ich mehr oder weniger geschlafen. Also nicht wirklich, aber ich habe maturiert dann in Zeichnen, in Naturgeschichte. Das hat mich auch immer schon interessiert, Naturgeschichte. Und in Latein habe ich mir mündlich genommen, in Deutsch natürlich, weil ich mir gedacht habe, in Latein, meine Lateinprofessorin hat gesagt, mündlich kann ich mir überall herausreden. Schriftlich habe ich dem Stohwasser immer dann die Vokabeln ausgesucht, die mir gefallen hat, und habe halt irgendeinen Text geschrieben, und das ist meistens schief gegangen. Aber ich sollte ja von unserer Kindheit in Stadtlau erzählen.
Aber ich sollte ja von unserer Kindheit in Stadtlau erzählen. Ein Gespräch mit Rosi Grieder-Bettnerick ist angenehm ausschweifend. An das Kriegsende kann sich die damals nur einjährige Rosi natürlich nicht erinnern. Doch der Vater hatte als Maler eine ruhige Hand, wie sie erzählt, und daher musste er nicht als Soldat einrücken, sondern er arbeitete als Schweißer in einer Fabrik für Flugzeugmotoren. Und dort war der überzeugte Sozialist, so erinnert sich die Tochter, im Widerstand, und er verteilte Flugblätter. In ihrer Schulzeit hörte der Geschichtsunterricht beim Zweiten Weltkrieg auf, sagt sie. Doch zu Hause bekam sie Antworten, auch auf die Fragen nach dem Leben ihrer Eltern im Krieg.
Ja, meine Eltern haben ganz offen mit uns gesprochen, wir haben das gewusst. Es ist ja auch so, der Großonkel meiner Mutter, also von ihrem Vater, das war der Karl Meisel, der war Sozialminister in der Ersten Republik, und der hat die Gewerkschaften aufgebaut, der hat die Gesetze für die Arbeiter damals, Versicherungen und so weiter, und das ist unter seiner Zeit alles passiert. Und der war vorher, bevor der Krieg ausgebrochen ist, war er schon im KZ, ist er als Sozialist schon eingesperrt worden. Da ist übrigens seine Frau damals hingegangen, hat sich aufgeregt, die hat ihn auch irgendwie freigekriegt. Der war ja nur eingesperrt, weil er eben ein Sozialist war. Damals waren sie noch nicht Sozialdemokraten, da waren Sozialisten. Er ist herausgekommen, 30 Kilo weniger, abgemagert. Und ich bin froh, dass ich so eine Zeit nicht erleben musste. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, was ich gemacht hätte. Weil man immer gesagt hat, am Heldenplatz waren so viele Leute und haben zugejubelt, wie der Hitler da auf dem Balkon gestanden ist. Das stimmt nicht so. Es sind aus ganz Österreich Autobusse hierher gekarrt worden. Meine Tante, die ältere Schwester meines Vaters, die hat bei Philips oder irgend so wie in so einem Fabrik gearbeitet, die mussten geschlossen antreten und sind dorthin gefahren. Und wenn sie das nicht gemacht hätte, hätte sie die Arbeit verloren. Also, und mein Vater hat gesagt, die vielen Leute, die zu Hause gesessen sind und geweint haben und verzweifelt waren, die hat man nicht gesehen. So groß ist der Heldenplatz auch wieder nicht. Ne? Also es waren sicher sehr viele Anhänger, sehr viele Mitläufer, sehr viele, die sich nicht getraut haben, etwas sich zu wehren oder etwas dagegen zu sagen oder zu tun, weil sie um ihr Leben oder um das ihrer Familie gefürchtet haben. Das haben meine Eltern nie. Also wir waren natürlich noch nicht auf der Welt damals. Sie waren Jugendliche, da konnten sie das riskieren. Für erwachsene Menschen ist es schwerer gewesen, die Familien haben oder was zu verlieren hatten.
Ich kann auf eine glückliche und schöne Kindheit zurückblicken und auf ein Elternhaus, von dem ich bis jetzt zehre, sagt die heute 78-jährige Rosi Grieder-Bettnerick.
Meine vier Geschwister leben noch und ich bin die Älteste. Und wir haben wirklich ein offenes Haus mit Freunden und Bekannten, also irrsinnig viele Freunde meiner Eltern waren für uns Onkel und Tanten, und wir haben gemeinsam Ausflüge gemacht und Wanderungen. Wir sind in die Lobau gegangen, wir waren immer sehr naturverbunden. Mein Vater ist mit uns immer sogenannte Geheimwegerln gegangen, wo wir nicht genau gewusst haben, wo wir dann hinkommen. Er hat nicht studiert, er hat eine Grundschule gehabt und er war ein Autodidakt und hat sich alles selber erarbeitet. Er hat sehr, sehr viel gelesen, er ist Maler und Schriftsteller geworden, er wollte eigentlich Maler werden, hat dann aber, weil er dann schon so viele Kinder gehabt hat, hat halt müssen von was leben, hat also Radiosendungen, Fernsehsendungen, Bücher geschrieben, und davon hat die Familie dann gelebt, nicht von der Malerei, er hat bis zum Schluss aber gemalt. Und er hat zum Beispiel die Vögel uns benannt, er hat uns vorgepfiffen, wie die singen, er hat uns die Blumen alle gezeigt. Wir sind Schwammerl suchen gegangen. Er hat über alles Bescheid gewusst. Es ist unglaublich. Ich frage mich manchmal, wie er das geschafft hat, wie er das gemacht hat. Und er ist aber selber aufgewachsen, hat der Krieg begonnen. Und er musste so viele Wünsche selber eigene zurückstellen. Aber unser Elternhaus war so offen und so, wenn ich Freunde irgendwo gehabt habe, ich war mal in Berlin, da war ich dann, glaube ich, schon 22 oder so, habe dort Freunde gewonnen. Ich habe einfach gesagt, ja, der kommt jetzt auf Besuch, der hat einfach bei uns geschlafen dann. Die Mama, wenn irgendwer gekommen ist, war auf dem kleinen Küchentisch, wo wir schon eng gesessen sind, am Kopfende der Papa, am anderen Ende die Mama und zwei Kinder da, das letzte war noch zu klein, das war dann gerade im Wagerl noch. Wenn ein Gast da war, ist genug da gewesen, ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Für den auch noch. Und wir sind immer, es war wirklich immer eine gute Stimmung. Nicht immer, das muss ich jetzt betonen, es hat auch da Berg- und Talfahrten gegeben. Mein Vater hat zeitweise nicht wenig getrunken und dann hat es auch Schreiereien gegeben. Er hat zum Beispiel seine Bilder wollte mal zerstören. Da bin ich ins Atelier und habe ihn angebrüllt, habe gesagt, er soll aufhören. Nicht? Also und irgendwie als Älteste habe ich mir das getraut. Das habe ich habe schon von Geburt an auf meine Eltern zählen können, weil erstens, weil ich von Geburt an eine Behinderung gehabt habe. Meine Hüftknochen waren nicht ausgebildet. Ich habe also eine Luxation gehabt, eine beidseitige und sehr lang an Gips und Schienen. Und wenn meine Eltern nicht, meine Mutter in dem Fall vor allem nicht gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich im Rollstuhl fahren. Hätte nicht nie gehen können. Und das hat sich mir wahrscheinlich so eingeprägt, dass meine Mutter für mich wirklich, es ist dann überhaupt so gewesen, meine Mutter war für mich wie die Natur, etwas, was da ist und wo man sich nicht kümmern muss und das gibt einem immer Kraft. Wäsche waschen war in einem Nebenhaus, da muss man das Wasser noch wegpumpen, einkaufen ist sie gegangen mit dem Fahrrad, 5 Liter Milch am Tag in Glasflaschen und Brot für die 5 Kinder. Das war alles sehr schwer mit weiten Wegen. Am Radl hat sie das Ganze geschoben. Das war eine Selbstverständlichkeit. Und erst, wie ich älter geworden bin, bin ich drauf gekommen, dann, dass eigentlich sie der Lebensmittelpunkt ist und das Wichtigste. Und meine Mutter war dann für mich wirklich unglaublich, wie ich sie bewundere. Es ist jetzt noch so. Sie ist 93 geworden, älter als mein Vater, fast 10 Jahre älter. Hat allein bis zum Schluss gelebt, hat allein für sich gekocht. Wir sind dann zum Schluss immer nur hingefahren. Eine meiner Schwestern wohnt im südlichen Burgenland, ich eben im nördlichen Waldviertel. Und wir sind dann jede einmal für 2 Tage immer nach Wien einmal schlafen. Und mein Bruder ist einkaufen gegangen. Also alle die Geschwister haben zusammengehalten. Zum Glück sind wir so viele Geschwister, muss ich sagen. Und es hat gut funktioniert und bis zum Schluss war sie eigentlich zu Hause. Und wie sie dann im Spital, zu irgendeiner Entwässerung oder so, sie müssen ins Spital und dann war sie, Pfingsten war das dann im SMZ Ost und da war zufällig ich da und ich bin dann gerade bei ihr gewesen, wie sie dann gestorben ist. Und das war also für mich dann wirklich auch ein schwerer Schlag. Also da war ich ganz, wir haben gedacht, sie kommt wieder nach Hause, obwohl sie dann eh schon nicht mehr so gut gegangen ist. Sie hat vorher ein Jahr lang, also schon 10 Jahre vorher, meinen Vater ein ganzes Jahr lang gepflegt, der zu Hause gelegen ist. Mein Vater hat immer gesagt, ja, wenn es an Sterben geht, dann fahre ich auf die Rax und lege mich dort irgendwo hin. Er war ja ein Macher, ne? Der macht ja alles und kann alles. Aber er ist ein Jahr im Bett gelegen und konnte nicht einmal mehr aufstehen und hat dann wirklich sich von ihr pflegen lassen oder pflegen lassen müssen. Und das war eine sehr schwierige Zeit für sie und für ihn, auch für ihn besonders. Ich glaube nicht, dass ich es ihr je wirklich so gesagt habe. Das hat mir auch leid getan nachher. Weil es war ja zuletzt, wie ich da im Spital war mit ihr, war sie ja schon nicht mehr richtig bei Bewusstsein. Sie ist manchmal so aufgewacht und hat so in die Ferne gestarrt. Und dann hat sie sich hingelegt und hat wieder geschlafen. Und dann, die Schwester hat mir gerade einen Tee gebracht, den habe ich mir am Fensterbrett gemacht. Und wie ich mich umgedreht habe, wieder habe ich gesehen, sie ist weg. Der Geist ist weggegangen. Und dann bin ich gesessen, es war noch in der Nacht, bin dann gesessen, bis es hell geworden ist, habe die erste Amsel singen gehört und das war für mich dann der Zeit aufzubrechen. Also ich habe dann meine Geschwister verständigt. Sie war nicht ein Mensch, sie hat uns nie geherzt, sie hat uns nicht gedrückt und das hat der Vater eher gemacht. Sie hat nicht ihre Liebe oder ihre Nähe uns so deutlich gezeigt. Sie war einfach so selbstverständlich, wie gesagt.
Thank you.
aus der Cello-Suite Nummer 6 von Johann Sebastian Bach, hier gespielt auf einer 11-seitigen Gitarre, ein Musikwunsch von Rosi Grieder-Bednarik. Sie war so selbstverständlich da, sagt Rosi Grieder-Bednarik über ihre Mutter Margarete. Und noch etwas war in der Familie Bednarik ganz selbstverständlich und allgegenwärtig. Papier, Stifte und Farben.
Ja, also ich habe immer schon gezeichnet. Mein Vater hat auch alle unsere Kinderbilder gesammelt. Eine große Mappe, die jetzt mein Bruder hat, hat er aufgehoben, weil er das Geniale in den Kinderzeichnungen entdeckt hat. Nicht? Also allein, dass Kinder zuerst einmal mit Kopffüßlern anfangen. Ein großer Kopf und Hände und Füße da dran. Und also das ist alles so, hat ihn sehr interessiert. Und wir haben immer gezeichnet. Wir hatten die Möglichkeit, das ist ja auch bei der Steuer dann so gewesen, dass Kassen hat, die Bleistifte und das Papier verbrauchen ja die Kinder, das ist kein Absatzposten und so weiter. Und ich habe immer auch schon gemalt. Ich habe auch als Kind schon Bücher gemacht, kleine Kinderbücher gezeichnet. Oder sind welche, die, ich habe ja Kinderbücher gemacht, die nie gedruckt worden sind, weil ich sie damals einfach dann nie einem Verleger gezeigt habe. Und ich habe nie irgendeine Beschränkung gekriegt. Also ich konnte immer machen, was ich wollte. Und er hat immer gefunden, er hat es vielleicht nicht so direkt gesagt, aber ich habe immer die Bestätigung gefühlt, es ist wunderbar, was ich mache.
Schon mit 16 Jahren wollte sie an der Akademie der Bildenden Künste in Wien studieren. Doch der Vater bestand darauf, dass sie zuerst maturieren müsse. Und das machte Rosi auch. Doch danach wurde sie, ohne eine Vorklasse zu absolvieren, in die Grafikklasse aufgenommen. Verschiedene Drucktechniken, Monotypien, Lithografie, Collagen, all das begeisterte Rosi Grieder-Bednarik, die wirklich von dieser Zeit schwärmt. Das Haptische, das Stoffliche des Druckens, die Liebe zum Umgang mit Material und Farbe, das alles zieht sich durch ihr ganzes Leben. Mit ihrer Schwester hatte sie früher Wolle gesponnen und irgendwo im Haus liegt noch ein unfertiger Wandteppich. Rosi Grieder-Bednarik nähte auch Kleider. Sie strickte noch und noch, wie sie sagt, in der Straßenbahn ebenso wie im Kaffeehaus.
Die Vielseitigkeit ist oft auch ein Nachteil, weil man sich zu wenig auf eines konzentriert und dann nicht das konsequent durchzieht und verfolgt. Dann hat man vielleicht da Erfolg, nicht? Aber dann macht man mal das und sehr befriedigend, aber doch nicht sehr von Erfolg gekrönt. Außer für einen selber, aber nicht, ich meine jetzt in der Anerkennung von anderen.
Nach der Ausbildung entstanden auch ihre ersten Kinderbücher. Das allererste, das war die Geschichte vom Elefasch.
Die Geschichte, die habe ich mir auch selber ausgedacht und die erst jetzt so ein Gewicht bekommen hat. Jetzt ist das Buch vergriffen, das gibt's nicht mehr. Aber ein kleiner Elefant, der in Afrika sich auf die Reise macht, weil ihm Afrika zu heiß ist, weil es zu trocken ist und er möchte gerne ins zum Meer. Und die Oma erzählt ihm davon und dann springt er dort ins Meer. Und was er halt dort erlebt, als sozusagen Flüchtling, er kriegt Hilfe, er wird verfolgt, er lebt sich ein, er weiß, wie er dann umgehen kann. Also diese Geschichte, die jetzt eigentlich für die Kinder hilfreich wäre, die habe ich vor, das war in den 68, ist das erschienen, das Buch, also schon lange her. Es hat damals auch Flüchtlinge gegeben, aber nicht hier bei uns. Also das, wenn, dann waren es europäische, Ungarn oder Tschechen, die damals halt geflüchtet sind, aber das hat nichts mit Afrika zu tun gehabt.
Lange Zeit arbeitete Rosi Grieder-Bednarik als freischaffende Grafikdesignerin gemeinsam mit ihrem Mann. Grieder-Grafik hieß das Büro, das sie bis Anfang der 2000er Jahre gemeinsam betrieben. Viele Arbeiten erledigte das Duo für katholische Organisationen. Und dass ihr Mann nicht getauft und sie sogar aus der Kirche ausgetreten war, das schien dort niemanden zu kümmern. Wie bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit mit Schulkindern lag auch im sogenannten richtigen Arbeitsleben der Fokus oft auf den Bedürfnissen der Kinder.
Nach dem Diplom bin ich ja in die Zentralsparkasse gegangen und habe dort meine Mappe hergezeigt und habe gefragt, ob sie für mich Arbeit hätten. Und da hat der damalige Direktor von der Werbeabteilung, der Karl Damisch, hat gesagt, ja, da gibt's diese Sparerzeitung und die könnten wir einmal neu machen. Die war zweifärbig, also schwarz mit einer Schmuckfarbe und A5 groß Und ich habe das natürlich sofort auf quadratisch umgebaut und vierfärbig, so das erste Mal, dass etwas im Vierfarben-Rollen-Offset in Österreich dieser Art gedruckt wurde, eine Kinderzeitung. Und das war mein erster fixer Auftrag. Und dann habe ich 6-mal im Jahr diese Kinderzeitung gemacht. Ich habe auch redaktionell mitreden können. Da haben natürlich Lehrer mitgearbeitet, die Texte geschrieben haben. Aber ich habe zum Beispiel dann engagiert, kann man fast sagen, jemanden, der die Schallplatten vorgestellt hat. Dann haben wir den Bastelonkel aus dem ORF gehabt. Der hat uns die Zeichnungen von seinen Basteleien geschickt. Die waren da drinnen. Das war eigentlich eine sehr schöne Arbeit, hat mir sehr gut gefallen, aber es war wirklich so, im Sommer hat man schon das Weihnachtsheft geplant, so wie es in der Mode ist, und das war immer so außer der Zeit ein bisschen. Dann von dem Heft ist es weitergegangen in die Abteilung für Spracherziehung. Das Heft war ja auch adaptiert für den Unterricht, und das war eigentlich das erste Mal, dass Kinder in den Schulen etwas von Wirtschaftskunde gehört haben. Die Sparkassen waren damals, finde ich, wirklich ausgezeichnet, die haben also bei der Sparerziehung, es war ja nicht nur Spaß, die haben ja nicht nur Geschenke gekriegt, sondern sie sind informiert worden, wie geht man mit Geld um. Die Lehrer haben eine Unterstützung gehabt, dann hat es dieses Schulsparen gegeben und für das alles haben wir halt Werbung gemacht.
Rosi Grieder-Bednarik über ihre Arbeit und das Engagement für Kinder. Sie selbst hat einen Sohn, gemeinsam mit ihrem Mann, einem Schweizer, der sie aber im Jahr 2000 verlassen hatte. Diese Trennung war ein großer Einschnitt in ihrem Leben, wie sie erzählt. Nach der Scheidung wandten sich auch einige Kunden ab, denn der Chef ist weg. Aber da hatte Rosi Grieder-Bednarik schon gelernt, sich als Frau gegenüber den meist männlichen Auftraggebern zu behaupten, wie sie sich auch in ihrer Wohngemeinde manchmal immer noch behaupten muss, wenn sie beispielsweise gefragt wird, ob sie denn im Winter in Wien wohnt. Am Land, sagt die gebürtige Wienerin, würde man wohl erst in dritter Generation als einheimisch anerkannt werden. Doch beim Besuch in dem alten einstöckigen Bauernhaus kann man es nicht bestreiten, dass sie hier zu Hause ist. Auf den Fensterbänken liegen Steine, die Rosi Grieder-Bednarik auf Reisen und in den Bergen gesammelt hat. An den Wänden hat sie Fotos von der Familie aufgehängt, Kinderzeichnungen und Aquarellbilder, die sie seit Jahren malt. Ein immer wiederkehrendes Thema sind Berge. Es ist eine Leidenschaft, die ihr von ihren Eltern mitgegeben wurde. Und gemeinsam mit ihrem ehemaligen Mann war sie oft in Zermatt, diesem weltbekannten Walliser Bergdorf mit dem ikonischen Berg.
Naja, er ist einfach wie ein Markenzeichen. Er ist ein Signet. Ich habe aber nie das Bedürfnis gehabt, dort hinaufzusteigen, weil man sagt, er ist der verschissenste Berg der Welt, nicht? Man muss ja zeitig in der Früh weggehen, den hören die gerade, das ist ja nicht so schwierig, der wäre sicher für uns machbar gewesen. Mit einem Führer, dann darf man in der Früh weggehen. Sonst kommen alle Gruppen mit Führer zuerst und dann kommen die Touristen, die keinen Führer haben. Also man übernachtet auf der Hörnlihütte und dann geht man dort hinauf. Und irgendwie hat mich das nicht gereizt, da in einer langen Reihe von Bergsteigern hinten noch zu hatschen. Und es gibt so viele andere schöne Berge dort und die sind alle 4000er, wie gesagt 35, 4000er rundherum. Und es ist wirklich unglaublich. Und er ist natürlich ein so markanter Berg, dass man sagt, das ist die ideale Bergform, er ist wie ein Edelstein gebaut. Eben mit dem Spitz, mit dem leicht geknickten, dieser leichte Fehler drinnen, dass es nicht so ein gerader Spitz ist und so. Das Lustige ist ja auch, wenn wirklich Nebel oder Wolken sind, dann kommen manche Touristen an mit dem Bennlein und dann stehen sie dort und schauen hinauf und denken, naja, das Matterhorn, und dann sehen sie das Hirli, das ist so ein kleiner Spitz, der hat ungefähr dieselbe Form. Wenn man wirklich das sieht, ist es ja nur ein Nasenspitzerl. Und die halten dann das fürs Matterhorn sogar.
Das Matterhorn, ein Edelstein. In Zermatt leiteten Rosi Grieder-Bednarik und ihr damaliger Mann eine Malgruppe und verbrachten jedes Jahr mehrere Wochen in der Schweiz. Mit Papier und Malkasten und Pinseln stiegen sie in die Höhe, um zu malen. Die Größe des Rucksackes bestimmte das Format, erinnert sich Rosi Grieder-Bednarik an diese Zeit. Sie mochte das warme, helle, fast südliche Licht der Walliser Alpen. Oft hat sie das Matterhorn gemalt, aus unterschiedlichen Himmelsrichtungen, bei Wolken und Nebel, im Morgenlicht oder am Vormittag, wenn sich der markante Gipfel im glatten Wasser eines Bergsees spiegelt.
Berge sind für mich sowieso immer so eine Erfüllung gewesen. Also ich bin eigentlich im Grund lieber in den Bergen als am Meer. Das Meer ist auch wunderschön und ist auch, ich habe sehr viele Fernreisen gemacht, die mich sehr beeindruckt haben und da habe ich nur auch kleine Skizzen und Bilder davon gemalt. Aber die Berge haben immer eine Faszination auf mich ausgeübt und das kommt auch daher, dass meine ganze Familie, meine Vater, meine Eltern waren, wie sie nur jung waren und noch nicht verheiratet, haben sie vorgehabt, alle 5000er zu besteigen. Mein Vater hat auch so Träume gehabt und das ist nie was draus geworden, weil dann ist der Krieg gekommen. Wir sind als Kinder, also auch meine Geschwister, in Bergsteigergruppen gegangen. Wir haben dann gelernt, am Fels zu gehen und am Gletscher zu gehen und wie man das Seil handhabt. Und ich bin immer wieder entsetzt gewesen, dass ich für Bergsteiger getroffen habe, denen nicht klar ist, wie gefährlich es sein kann. Weil es kann mit einem Moment das Wetter umschlagen. Wir haben erlebt am Breithorn, wenn wir oben waren, das ist auch ein 4000er, eine italienische Gruppe mit Kindern, die haben nicht einmal Handschuhe mitgehabt und der Wind ist gegangen. Natürlich waren sie am Seil, das ist klar, aber der Gletscher ist dort und es ist wirklich gefährlich. Und das, was mich jetzt auch so beeindruckt oder erschreckt, ist, dass diese Gletscher so zurückgehen, dass der Klimawandel so viel beiträgt, dass man die Berge zum Teil nicht mehr wiedererkennt, die Gletscher verschwinden. Und ich habe das auch irgendwie nachgelesen, im Lauf der nächsten 30 oder 40 Jahren wird es wahrscheinlich in Europa bis auf einen Gletscher keine mehr geben. Momentan gibt es nur 800 Gletscher in den Alpen. Und das ist, der ganze Klimawandel beschäftigt mich aus dem Grund so, weil die Alpen, die Alpenländer, also die Mitteleuropa, Schweiz, Italien, Österreich, Deutschland, zum Teil Süddeutschland, die leben ja von dem Wasser, das von da oben kommt. Das Wasser, bei uns geht das Grundwasser zurück. Im Weinviertel gibt es schon ausgetrocknete Böden, die wissen schon immer mehr, wie sie ihre Felder bewässern sollen. Der Po, bitte, woher wird er denn gespeist? Woher kommt das Wasser? So viele Niederschläge haben wir nicht, das kommt aus den Bergen. Und da geht jetzt schon 60 Kilometer ins Land hinein, dringt das Meer ein, das Salzwasser. Das heißt, die Bauern dort können nicht einmal mehr ihre Felder bewirtschaften, weil der Boden versalzen wird. Der Neusiedlersee ist schon so niedrig, dass man sich fragt, ja, wie wird das weitergehen? Also ich sehe das für die Zukunft. Ich bin kein pessimistischer Mensch, das muss ich dazu sagen. Ich bin immer optimistisch im Grunde genommen. Ich bin ja ein Sonntagskind. Ich bin am Sonntag geboren und eigentlich ein glücklicher Mensch. Aber so wie die Berge halt Täler und Höhen haben, so empfinde ich, ist momentan überhaupt die ganze Lage für uns alle. Es gibt wirklich ganz glückliche Momente, wo man hoch oben steht und ganz furchtbare, wie jetzt wieder die Pandemien und der Krieg, und wo es ganz tief ins Tal geht. Und ich tue mir nicht schwer, dass ich mich da herausbewege aus diesen Tälern. Also ich kann mir gut die Zukunft positiv vorstellen. Aber ich sehe, wie viel Menschen das nicht können. Und das ist für mich schon auch sehr belastend, weil ich mir dann denke, wie geht es weiter? Wie wird die Kriege, ich muss kurz abschweifen. Mir hat zum Beispiel jetzt wer erklärt vor kurzem, ja, das hat es ja immer gegeben, Klimawandel. Klimawandel ist nichts Besonderes. Der 30-jährige Krieg, da haben wir eine Kältezeit gehabt, da haben die Leute gefroren und ja. Ich sage mir aber jetzt, damals konnten die Leute nichts dagegen tun. Die waren ausgesetzt diesen Naturgewalten, wenn so Extremsituationen waren wie Hochwasser oder Felsstürze und so weiter. Jetzt könnte man was tun. Jetzt sind wir eigentlich gefordert, dass wir was dagegen tun, dass das nicht so weitergeht. Und es muss einfach aufhören mit dem, ich will meinen Lebensstandard nicht ändern.
Berge und Täler. Das Leben als ein ständiges Auf und Ab. Ich bin ein Sonntagskind, sagt Rosi Grieder-Bednarek. Sie meint, es gelingt ihr stets, einen Weg aus den Tälern zu finden.
Ich habe ja daher in der Gemeinde da bei uns, habe ich mir immer gedacht, ich möchte was bewegen. Ich habe die Malgruppe gegründet, ich habe die Galerie gegründet, ich habe das Museum eingerichtet, ich habe versucht, grenzübergreifend Kontakte herzustellen für meine Schul- und Kinderprojekte. Und das ist immer gut geklickt. Und es waren immer Leute da, die immer dann, na, das geht nicht und na, das können wir nicht machen. Ich sehe immer zuerst, dass es geht. Und wenn es nicht geht, na, dann ist es halt nicht gegangen. Aber ich nehme nicht schon von vornherein an, dass es schief geht. Und diese Berge und Täler, ja, natürlich habe ich auch Täler in meinem Leben gehabt. Eben weil ich zuerst von meinem Ex-Mann gesprochen habe, wir haben uns getrennt. Und das war für mich fürchterlich, weil wir waren 29 Jahre zusammen und dann zum Jahrtausend ist er zurückgegangen in die Schweiz. Und ich bin da gestanden und ich bin in ein Loch gefallen zuerst. Und das hat sich aber dann, irgendwie hat sich das, habe ich dann herausgefunden, dass wirklich, wie man so blöd sagt, jedes Ding zwei Seiten hat. Denn aus allem, was man abschließt oder was beendet, wird wieder was Neues geboren. Es entsteht wieder etwas Neues. Und das muss man nur sehen. Man muss nur schauen. Man muss den Blick abwenden in eine andere Richtung. Und schon geht's weiter.
Ich sehe immer zuerst, dass etwas geht und nicht, dass es nicht geht. Am Ende des Gesprächs für die Menschenbilder kommt Rosi Grieder-Bednarik noch einmal auf ihren Lieblingsbaum, den alten Apfelbaum, zu sprechen. Oft hat sie ihn schon gezeichnet und er bedeutet ihr sehr viel.
Der Apfelbaum, der ist mir so wichtig, erstens, weil er ihn schon viel länger hier in dem Garten oder in dem hier ist, als ich hier bin. Ich meine, ich bin jetzt schon 45 Jahre da und der Apfelbaum war schon groß und dick, der war schon 50 Jahre mindestens da, ohne mich. Und der hat schon die vorhergehenden Leute kennt. Ich denke mir oft, wer da drunter gesessen ist und was die für Geschichten gehabt haben, das würde mich sehr interessieren, aber das wissen auch oft die Nachbarn nicht. Und ich setze mich jetzt oft gern hin und er spiegelt so eine Geschichte, eine Lebensgeschichte wieder. Also er war ja zuerst wirklich ein stattlicher Baum. Und als er dann umgebrochen ist und ich dann begonnen habe, ihn zu zeichnen, weil ich finde es wie ein Porträt von einem Menschen auch. Er zeigt sein Gesicht, er zeigt seine Haut, er zeigt das Leben, was in seinen Ästen sich abspielt. Und er ist irgendwie für mich eine Metapher fürs Leben. Und ich habe den Eindruck, er zeigt mir, wie man nach einem Schicksalsschlag wieder aufsteht. Wie man das bewältigt, wie man neu anfängt. Wenn ich mir diese Äste anschaue, die jetzt aus dem wenigen Rinde, das noch da ist, emporstreben zum Himmel hinauf und Blüten machen und Früchte machen und jeden Herbst kann ich die Äpfel ernten, das ist für mich wie ein Wunder. Und das ist für mich wirklich ganz unglaublich wichtig.
Menschenbilder. Ich sehe in allem immer auch die guten Seiten. Die Grafikerin Rosi Grieder-Bednarik. Eine Sendung von Lukas Tremetsberger. Informationen zur Sendung erhalten Sie wie immer beim Ö1 Service unter oe1.service@orf.at. Oder Sie informieren sich auf der Ö1 Webseite unter oe1.orf.at. Dort können Sie diese Sendung auch nachhören, und zwar unter dem Link 7 Tage Ö1. Und nächste Woche hören Sie in den Menschenbildern: Die Welt war ein Irrenhaus. Rudolf Schönwald. Auf Wiederhören also am nächsten Sonntag, sagt Sandra Kreisler.